eine lange Geschichte dieses Damaskus-Erlebnis, das Paulus erlebt hat. Ein Schlüsselmoment. Der Text beginnt damit, dass Paulus ja fast schon als Anti-Held vorgestellt wird. Er ist aufgebracht, regelrecht wütend. Paulus schnaubt vor Wut, glühender, heißer Atem, die Augen ganz weit aufgerissen, so stelle ich ihn mir vor. Ein kleines Äderchen pulsiert, die Zähne hat er fest zusammengebissen und das Blut kocht in seinem Körper. Er ist bereit zuzuschlagen. In der Apostelgeschichte steht, Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Das ist eine sehr bildreiche und fast schon beängstigende Beschreibung von Paulus. Er scheint ein echter Fanatiker gewesen zu sein, ein religiöser Extremist. Paulus war wie von einem Wahn, einem religiösen Wahn, eingenommen, weil er eine bestimmte Gruppe um ihres Glaubens willen verfolgte. Er möchte sie aus dem Weg schaffen, verhaften, ja vielleicht sogar töten. Zwei Kapitel vorher in der Apostelgeschichte 7 wird beschrieben, wie ein Mann namens Stephanus, der Christ war, gesteinigt wurde. Und dieser Mensch wurde, bevor er gesteinigt wurde, ausgezogen, stand nackt vor den Menschen da, um ihn noch mehr zu beschämen. Und Paulus hielt seine Kleidung fest. So steht es in Apostelgeschichte 7. Er war regelrecht, ja, besessen davon, dass die Christen hier nichts zu suchen haben. Diese eine religiöse Gruppe. Und dabei ist Saulus ein ausgebildeter Theologe. Einer, der sich richtig gut in der jüdischen Bibel auskennt und im Grunde am laufenden Band die Bibel zitieren kann. Vielleicht noch viel mehr als wir heute, denn Menschen damals mussten die Bibel auswendig lernen. Es gab ganz einfach nicht so viele schriftliche Bibelstücke, die man immer rumreichen konnte. Und darum mussten die Menschen viel mehr auswendig lernen. Und Paulus konnte das. Er hat die Bibel studiert. Und doch scheint er das nicht richtig verstanden zu haben. Wohlwollender beschrieben, könnte man sagen, er will an der guten Tradition, die er von Kindheit auf gelernt hat, festhalten. Er ist in einer jüdischen Gemeinschaft groß geworden und hat erfahren, was es heißt, ein Jude zu sein. Er hat erfahren, wie wichtig es ist, sich an bestimmte Regeln festzuhalten. Und er wollte sich gerne daran festhalten. Und nun ist dort eine andere Gruppe gekommen, die anders gedacht hat als er. Eine neue jüdische Gruppe, damals war es vor allen Dingen noch eine jüdisch-christliche Gruppe, die Jesus nachgefolgt ist. Und er wollte nicht zulassen, dass diese neue Gruppe das Alte, was er schon gelernt hat und was er als gut befunden hat, zerstört und kaputt macht. Darum ist er richtig leidenschaftlich geworden und wollte das verteidigen. Und dann kommt dieses Damaskus-Erlebnis, dieser besondere Schlüsselmoment, wo ihm auf einmal ein Licht aufgeht, ein Licht erscheint. Paulus fällt vom Pferd und sieht dieses Licht und hört Jesus Stimme, der ihm sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Manchmal nennen wir diese Verwandlung die Verwandlung vom Saulus zum Paulus. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Das ist zwar sprichwörtlich dafür, dass jemand sich vollständig verändert hat, also erst sozusagen böse war und dann gut geworden ist, aber hier in dem Text bleibt Saulus immer Saulus. Bis zum Ende der Geschichte, die ihr uns vorgelesen habt, bleibt Saulus immer Saulus. Das war eher ein Fehler, der nachträglich entstanden ist, weil die Menschen, die die Bibel gelesen haben, nicht verstanden haben, dass Saulus wahrscheinlich zwei Namen hatte. Er hatte einen Doppelnamen, einen römischen Namen und einen hebräischen Namen. Und der römische Name war Paulus und der hebräische Saulus. Er hat sie einfach beide benutzt, je nachdem, wo er gerade unterwegs war. War es manchmal einfacher, den römischen Namen zu benutzen, weil man den leichter aussprechen konnte. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr Menschen begegnet aus einem anderen Land und ihren Namen nicht so leicht aussprechen könnt. Und so war es eben damals auch. Und darum hatte er zwei Namen, einen hebräischen und einen römischen. Aber wie auch immer, dieser kleine Exkurs beiseite. Trotzdem war es ein wichtiger Moment, ein Schlüsselmoment in seinem Leben, wo er sich ganz verändert hat. Und die Leute, die gemeinsam mit Paulus unterwegs waren oder Saulus, die haben das auch erlebt. In dem Text heißt es, sie konnten die Stimme hören, aber sie konnten nichts sehen. Das heißt, sie haben erlebt, Paulus ist da vom Pferd gefallen und sie haben da auch irgendwas gehört, aber sie haben nichts gesehen, dieses Licht war nicht da und sie konnten das gar nicht richtig einordnen, was dort gerade mit Paulus passiert ist. Und trotzdem war das nicht einfach ein Moment von einem bestimmten religiösen Gefühl, was Paulus da hatte, sondern etwas, was andere auch hinterher bestätigen konnten. Sie haben gesehen, dass da etwas mit Paulus passiert ist und auch, ja, haben da auch gehört, diese Stimme gehört. Die Menschen, die mit Paulus unterwegs waren, waren ja wahrscheinlich genauso wie er. Das heißt, auch sie haben die christliche Gruppe verfolgt und bedroht. Auch sie waren eher auf der Seite derer, die skeptisch gegen Christen waren. Wenn Paulus also später vielleicht darüber nachgedacht hat, was ist mir da eigentlich damals passiert? Ist das eigentlich wirklich passiert? Oder habe ich mir das bloß eingebildet? War das vielleicht ein Traum und eine Illusion? Wenn das passiert ist, dann kann er ja später, so stelle ich mir das jedenfalls vor, die anderen fragen. Könnt ihr euch auch noch daran erinnern, an diesen einen Moment, als ich vom Pferd gefallen bin und da eine Stimme mir erschienen ist? Und die anderen können das dann bestätigen. Ja, da ist etwas passiert. Und gleichzeitig ist es trotzdem ein ganz besonderer Moment nur für Paulus. Ein Moment, den nur er richtig einordnen und richtig verstehen konnte. Dieser Schlüsselmoment, er wirkt im ersten Moment für mich so, als hätte Paulus sich gar nicht wehren können. Also er hatte seine eigene Meinung, war ganz festgefahren und dann kommt Gott und krempelt Paulus komplett um. Da frage ich mich, ist Gott eigentlich so, dass er uns Menschen komplett auf den Kopf stellt und uns keine andere Wahl lässt? Aber wenn ich genau in den Text reingucke, stimmt das gar nicht, steht das gar nicht so da drin, sondern da wird erstmal eine Frage gestellt. Jesus fragt Paulus: Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und ich glaube, dass so eine Frage wie ein Aha-Moment sein kann. Jesus sagt nicht: Hör auf, stopp sofort. Sondern er stellt eine Frage, auf die Saulus reagieren kann. Eine Frage hilft uns dabei, innezuhalten und kurz nachzudenken, was tue ich hier eigentlich? Passt das zusammen mit dem, was ich früher eigentlich einmal gelernt habe? Passt das zusammen mit einem liebenden Gott? Oder habe ich mich hier jetzt gerade völlig verrannt? Diese Frage lässt Paulus nachdenken, lässt ihn innehalten. Und er ist erstmal eine Runde blind. Erstmal eine Runde ausgeschaltet und muss erstmal ganz bei sich sein und nachdenken. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Dann hätte Gott die Menschen aufgehalten, die Christen zu verfolgen. Das wäre ein schönes Ende. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, sie fängt erst richtig an. Das ist so die Hälfte der Geschichte. Und dann geht es weiter. Im nächsten Moment spielt Hananias eine große Rolle. Hananias ist schon eine Weile Christ, folgt also schon eine Weile dieser neuen Jesus-Bewegung nach und hat sich neu inspirieren lassen von diesen christlichen Gedanken, die dort gekommen sind. Und Hananias kennt Paulus vom Hören. Er ist ihm wahrscheinlich noch nicht begegnet, aber als er mit Gott spricht, diskutiert er richtig mit Gott und sagt, Moment, warte mal, also zu dem möchte ich wirklich nicht hingehen, denn ich weiß ja, der verfolgt Christen. Ich stelle mir das auch ganz schön herausfordernd vor. Habt ihr schon mal erlebt, dass jemand seine Meinung von heute auf morgen geändert hat? Gestern hat er noch das eine behauptet und morgen etwas völlig anderes? Ich habe das selber mal als Schülerin erlebt. Es gab da einige Personen in meiner Schule, die mich gemobbt haben und einen ganz besonders. Und plötzlich hat er mir gesagt, dass er nett zu mir ist. Ich war erst ein bisschen skeptisch, aber wir haben uns wirklich ganz nett unterhalten und ich wollte ihm eigentlich auch vertrauen und habe dort meine Hoffnung hineingesetzt. Aber stattdessen ist er 2 Tage später wiedergekommen und hat weitergemacht und hat das, was ich ihm vorher gesagt habe, benutzt und es gegen mich verwendet. Er hat das missbraucht, mein Vertrauen, dass er sich geändert hat. Er hat über mich weitergelacht und anderen erzählt, was ich ihm vorher erzählt habe. Hananias wird in dieser Geschichte nicht bloß gemobbt oder die Christinnen und Christen damals nicht, sondern sie mussten Gefahr laufen, aufgrund ihrer Einstellung, aufgrund ihres Glaubens ins Gefängnis zu kommen. Und selbst wenn Paulus sich verändert hat, hätte es ja immer noch sein können, dass Freunde von Paulus, die ihm nahe standen, Hananias gefangen nehmen. Wenn das jetzt ein Film wäre, würde ich an dieser Stelle ganz laut schreien, nein, tu das nicht, das ist eine Falle. Aber Hananias hat ja von Gott eine Vision, einen Traum bekommen. Und so geht er trotzdem in die gerade Straße zu Paulus und soll ihn heilen. Ihn auch noch heilen, das ist ja ein starkes Stück. Er soll ihn nicht etwa umkehren, bekehren, mit ihm reden, ihn eines Besseren belehren. Nein, er soll für ihn beten, damit Paulus wieder gesund wird, damit er wieder sehen kann. Diese Umkehr, also dass Paulus innegehalten hat und sich verändert hat, das ist schon vorher passiert. Das musste Hananias gar nicht machen, das hat Gott selber gemacht. Aber Hananias sollte für Paulus beten und ihn wieder gesund machen. Und tatsächlich tut er es. Ich stelle mir vor, dass einige Freunde von Hananias ihm eher abgeraten haben, die nämlich diesen Traum nicht hatten. Nein, tu das nicht. Paulus war einer, der uns verfolgt hat. Sei nicht auch noch nett zu ihm, hilf ihm doch nicht auch noch, selbst wenn er sich verändert hat. Hananias geht trotzdem. Ich stelle mir die Situation vor, wie er sich langsam, Schritt für Schritt, der geraden Straße nähert und immer näher dem Haus von Paulus kommt. Er klopft an seine Tür und das Erste, was er sagt, ist: Gott hat mich geschickt. In Klammern, ich bin nicht freiwillig hier. Gott hat mich geschickt, ich soll dich wieder gesund machen. Und manchmal ist das wohl so, wir tun etwas, von dem wir glauben, dass es gut ist und von dem es auch wirklich gut ist, sind aber selber noch gar nicht so richtig davon überzeugt. Aber dann kommt eben diese Wandlung und Hananias macht es. Hananias betet tatsächlich für Paulus. Hananias bringt den Mut auf, dass Paulus sich verändert hat. Und zum Schluss wird Paulus einer der wichtigsten Christen überhaupt. Einer der Christen, die allen anderen davon Jesus erzählt. Von was erzählt er ihm? Ich glaube vor allen Dingen von dieser großen Feindesliebe. Denn das ist, was Hananias aufgebracht hat und das, was Paulus gleich am Anfang lernen durfte. Dass egal, was er getan hat, dass sogar, wenn er Menschen verachtet hat vorher, plötzlich sich eine Tür wieder öffnet und ein respektvoller Umgang miteinander möglich ist. Ich glaube, dass das Hananias nicht leicht gefallen sein wird und sie vielleicht nicht sofort beste Freunde geworden sind. Aber trotzdem hat Hananias alles getan, ja, damit es Paulus gut geht und er in dieser neuen christlichen Gemeinschaft ankommt. Und so hat Paulus diese Lebenswende vollzogen. Vom Fanatiker, der ganz eng an seine Lebensweisheiten geglaubt hat, hin zu jemandem, der offen und verständnisvoll für andere Menschen ist. Was können wir heute für Schlüsse daraus ziehen? Ich glaube, ich bin nicht in so einer extremen Situation und ich habe selten Menschen erlebt, die so eine komplette 180-Grad-Wende gemacht haben. Aber wenn das Paulus möglich war und wenn Hananias und andere Christen das zugelassen haben, dass Paulus das macht, wenn Gott das tatsächlich möglich gemacht hat, wie bei dem Ei, das ja eigentlich, das ist ja was komplett Unmögliches, dass dieses Ei da durchflutscht, also natürlich hat das physikalische Gründe, aber eigentlich ist ja auch diese Wende von Paulus völlig unmöglich. Aber bei Gott ist sie doch möglich. Wenn das wirklich möglich ist und Gott dahinter steht, dann kann ich auch anderen Menschen ihre kleine Umkehr ermöglichen. Und wenn ich das zulassen kann, sehen kann, dass sich jemand verändert und ihm Offenheit und Akzeptanz zeigen kann, dann kann ich ja vielleicht sogar das bei mir selbst zulassen. Mich immer mal wieder fragen, wie Saulus gefragt wurde von Gott. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Warum bist du gerade auf dem falschen Weg? Dann kann ich auch mich selbst hinterfragen und schauen, wo ich eine Richtungskorrektur durchführe. Paulus hat vorher schon an Gott geglaubt. Er ist in diesem Moment nicht erst ein gottgläubiger Mensch geworden. Aber er hat trotzdem ganz schön stark seine Richtung korrigiert und hat nicht mehr an dem festgehalten, was er vorher geglaubt hat, das richtig ist. Dann kann ich auch selber immer wieder versuchen, mich selbst zu hinterfragen, zu schauen, wo und wie muss ich mich korrigieren. Gott helfe uns dabei. So wie Hananias erst ganz langsam, aber doch mutig auf andere zuzugehen, die uns eigentlich irgendwie unangenehm sind, die wir nicht mögen. Denn ich glaube, solche Menschen haben wir alle in unserem Leben. Menschen, die uns einfach unangenehm sind, die ja, Schwierigkeiten in unserem Leben machen. Gott, helfe uns dabei, wie Hananias offen zu sein und sie trotzdem mit Akzeptanz zu empfangen und vielleicht sogar für sie zu beten, wenn wir das denn können. Und Gott, helfe uns dabei, danach zu suchen, wo wir unsere Richtung korrigieren müssen und dürfen. Amen.